Ich habe euch eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht und die geht folgendermaßen. In einer der Städte, durch die Jesus kam, war ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an: Herr, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Da streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Und im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Jesus verbot dem Geheilten, mit jemandem darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, befahl er, zeig dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung dar, wie Mose es vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Das ist die ganze Geschichte. Wir brauchen aber nur die ersten Verse heute Morgen. Diese Geschichte handelt von einem Mann, der Aussatz hatte. Und Aussatz heißt heute Lepra. Zur damaligen Zeit umfasste, wenn man Aussatz hatte, das drei Aspekte des Menschseins, natürlich medizinisch. Lepra zu haben bedeutet zunächst, es beginnt an der Haut mit Flecken. Diese Flecken breiten sich aus und dann nach und nach sterben die Nerven in den Muskeln und der Haut ab. Das hat zur Folge, dass man nicht mehr sensibel ist und dass man nichts mehr spürt. Was in der damaligen Zeit und auch heute, obwohl es heute gut heilbar ist, dazu geführt hat, dass Menschen sich verletzt haben, weil sie sich zum Beispiel mit dem Fuß an einem Stein gestoßen haben oder den Finger eingequetscht haben. Aber da sie davon nichts gemerkt haben und gespürt haben, waren das oft Wunden, die unversorgt blieben und sich entzündeten. Manchmal kam es aber auch vor, dass ein Leprakranker morgens aufwachte und einen Finger weniger hatte, weil in der Nacht ein Tier daran genagt hatte und dann der Finger weg war. Später führt Lepra dazu, dass man gelähmt wird oder dass Gliedmaßen auch völlig verkrümmt werden. Also schon allein medizinisch eine ziemlich heiße, blöde, schlimme Sache. Daneben aber gab es noch zwei weitere Aspekte und die waren vermutlich für die Betroffenen fast genauso schlimm. Das eine war die gesellschaftliche. Leprakranke oder Aussätzige wohnten in der Regel außerhalb von Städten und Dörfern in eigenen Kolonien. Einerseits hatte Gott selbst das so angeordnet und andererseits hatten die Menschen halt auch sehr große Angst, sich anzustecken, denn Lepra war tatsächlich und ist tatsächlich eine ansteckende Krankheit. Und damit jeder von Weitem sehen konnte, dass diese Menschen gefährlich waren, zeichneten sie sich dadurch aus, dass sie möglichst schäbig aussehen mussten. Sie mussten also in abgeranzten Klamotten durch die Gegend laufen, manchmal auch in zerrissenen Kleidern. Sie durften ihren Kopf nicht bedecken, sondern man musste die Haare offen tragen, was damals in dieser Gesellschaft untypisch war, so wie in vielen arabischen Gesellschaften heute auch noch. Männer mussten ihre Bärte und ihr Gesicht verhüllen. Und damit ihnen niemand zu nahe kam, der nicht von Anfang an gesehen hat, dass diese Menschen seltsam waren, mussten sie sich auch akustisch darauf aufmerksam machen, dass sie zu den ansteckenden, unreinen Menschen der Gesellschaft gehörten. Und so waren sie nicht nur von der Gesellschaft verstoßen, sondern auch Gott hatte sie verstoßen. Im dritten Buch Mose wird gesagt, dass Leprakranke nicht nur sie, aber sie auch besonders zu den unreinen Menschen gehören. Und unrein bedeutet viel mehr als krank zu sein, sondern es bedeutet, dass man an Gott keinen Anteil mehr haben kann und dass man nicht mehr an der Religion teilnehmen kann. dass es nirgendwo im Tempel einen abgeschotteten Ort gab, wo Aussätzige zum Beispiel hingehen konnten, hätte man ja schaffen können, sozusagen, dass sie da in Quarantäne waren. Aber Gott hatte es ausgeschlossen, dass Leprakranke Teil eines Gottesdienstes sein durften, denn sie gelten als unrein. Und auch wenn ein Leprakranker etwas berührt hat, weil er vielleicht durch das Dorf gegangen ist und irgendwie, keine Ahnung, die Ziege angefasst hat oder sich an der Hauswand abstützen musste, dann galt diese Hauswand und die Ziege als unrein. Durften also auch von anderen Leuten nicht berührt werden. Denn wer was Unreines berührt hat, durfte selber eine Zeit lang nicht zum Gottesdienst gehen. Manchmal nur einen Tag, manchmal aber auch Tage oder Wochen. Er musste sich waschen. Und je nach Teil der Verunreinigung musste er auch ein Opfer darbringen. Deswegen galt Aussatz als die Krankheit schlechthin, die deutlich machte, das muss ein böser Mensch sein. Denn ein Mensch, der eine solche Krankheit hatte und ein Mensch, den Gott selber ausgeschlossen hat aus seiner Gegenwart, der musste doch irgendwie böse sein. Das konnte doch eigentlich nur die Folge von Sünde und Schuld sein, dass ein Mensch solche Qualen, eine solche Krankheit erleiden musste. Und die zerrissene Kleidung, die sie tragen mussten, waren die Symbole der Trauer über ihre Schuld. Und Aussätzige waren sowas wie der Begriff der Unreinheit schlechthin. Wenn man einem Kind sagen wollte oder beibringen wollte, was ist unrein, oder wer hat mit Gott nichts zu tun oder darf mit Gott nichts zu tun haben, dann konnte man gut auf einen Aussätzigen oder Leprakranken zeigen. Und so waren diese Menschen in zweierlei Hinsicht Ausgestoßene, medizinisch, gesellschaftlich und religiös. Es ist auch gar nicht so lange her, dass auch hier in unserer Kultur und besonders im christlichen Kontext Menschen in Gemeinden geächtet waren. So ist es nur mal 40 Jahre her, dass es aufgehört hat, dass Frauen, die schwanger waren, als sie heirateten, kein weißes Brautkleid anziehen durften, während hingegen die Männer sehr wohl im Anzug heiraten durften, statt im Blaumann oder in Gummistiefeln. Es ist noch nicht so lange her in Deutschland, dass man behinderte Menschen lieber versteckte, weil man sich dafür schämte, einen behinderten Menschen in der Familie zu haben. Und wenn Menschen mit psychischen Krankheiten zu kämpfen hatten, dann galten sie als irre. Und Psychiatrien galten als Irrenanstalten. Und der Begriff hohe Mark, da kann ich mich gut dran erinnern, wurde, wenn, dann überhaupt nur geflüstert, so als wäre der Begriff an sich schon ansteckend. Queere Menschen wurden oft von ihren christlichen Eltern mehr oder weniger verstoßen, weil sie als besonders sündig galten und schwul war und ist immer noch ein beliebtes Schimpfwort, auch unter Jugendlichen. Heute leben wir glücklicherweise nicht mehr in solch finsteren Zeiten. Allerdings leben wir hier im Westen in Stadtteilen, in denen tatsächlich in vielen Familien noch genau diese Kultur gilt. Dass bestimmte Menschen stigmatisiert sind, dass bestimmte Menschen ausgeschlossen werden und dass es einen großen Gruppenzwang gibt, so zu sein, wie man zu sein hat. Und so begegnen wir, ohne dass wir es wissen, in der Straßenbahn oder auf der Straße vielen Menschen, die erzählen könnten, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man isoliert ist, in seiner eigenen Familie oder in seiner Community, warum auch immer. Und selbst wenn das in unserem Kontext nicht mehr so krass ist, es ist doch auch so, dass in unserer Kultur Menschen sich selbst isolieren oder isoliert werden. Sie isolieren sich, weil sie sich schämen. Sie schämen sich, weil sie nicht mehr so leistungsfähig sind, weil sie durch eine Erkrankung nicht mehr die Leistung und die Arbeit erbringen können, die sie vorher erbracht haben und von der sie denken, oder vielleicht ist es ja auch so, dass unsere Gesellschaft das aber von ihnen erwartet. sie es plötzlich aus dem Leben getragen hat und das Leben einfach nicht mehr funktioniert. Es gibt Menschen, die sich isoliert fühlen, weil man ihnen ihre Krankheit nicht ansieht, wie einen gebrochenen Fuß oder ein gebrochenes Bein. Oder deren Krankheit auch einfach nicht so schnell vorbeigeht, die sich dann anhören müssen, ach, ist das immer noch so? Oder kannst du dich nicht zusammenreißen? Es gibt Menschen, die Lebenseinbrüche und Umbrüche erleben und sich deshalb schämen in einer Gemeinschaft, in der alle anderen scheinbar so vorzeigbar sind. Die sich schämen, weil ihre Beziehung zerbrochen ist oder Kinder sich anders entwickelt, als man das erwartete. Die ihren Job verlieren oder nicht mithalten können, wenn andere Leute sich es immer noch leisten können, 4-mal im Jahr in Urlaub zu fahren und die sich irgendwie ein Stück außen vor fühlen. Je nach Studienlage hat jeder dritte oder jeder vierte Jugendliche, in der Schule Mobbing erlebt. Hat erlebt, was es heißt, ein bisschen wie ein Aussätziger, wenn man plötzlich außen vor ist, wenn man nicht mehr Teil ist der anderen, wenn andere auf einem herumhacken. Menschen schämen sich, weil sie verschiedene Arten von Missbrauch erlebt haben und sich unbegründeterweise schuldig fühlen, weil sie denken, sie hätten das doch erkennen oder verhindern müssen oder waren selber auch schuld und beteiligt. Menschen schämen sich noch unbegründet, dass sie einsam sind, dass es ihnen nicht gelingt, Beziehungen zu knüpfen und dass es scheinbar niemanden gibt, der sie mag. Und all diese Menschen finden in diesem Aussätzigen jemand wieder, der ihnen sagen würde, ich weiß, was das bedeutet und ich fühle das. Ich fühle das mit dir, was es heißt, wenn man nicht mehr ein Teil der anderen ist. Wenn man erlebt, dass man außen vor ist. Wenn man benachteiligt wird, wenn man isoliert wird oder sich selbst isoliert. Und dann kommt dieser Mensch zu Jesus. Und Jesus schafft ihm, um dieses Wort zu gebrauchen, einen schönen Ort. Denn als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder. Und er flehte ihn an, Herr, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Da streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Nicht gesund wollte er werden, sondern rein. Weil eben zu dieser Krankheit nicht nur dieser medizinische Aspekt gehört, sondern auch dieses Verstoßensein von Gott und von der Gesellschaft. Er geht also zu Jesus und sagt, kannst du mich wieder zum Teil dieser Menschheit machen? Kannst du mich nicht nur gesund machen, sondern mir meine Würde zurückgeben? Kannst du mir mein Menschsein zurückgeben, so dass ich auch für Gott wieder akzeptabel bin und Gott sich nicht mehr abwendet, wenn ich komme? Dass der Aussätzige zu Jesus kommt, das ist schon ganz schön mutig. Ich weiß nicht, ob du so mutig wärst. Also selbst wenn Jesus draußen vorbeigehen würde und wenn du wüsstest, der könnte dich jetzt heilen, der könnte jetzt machen, dass das, was du dir wünschst, unbedingt eintritt, ist trotzdem die Frage, hättest du den Mut, jetzt aufzustehen und rauszugehen und ihn damit zu belästigen? Also schon für einen gesunden Menschen ist es irgendwie eine Herausforderung, zu jemandem, der so berühmt ist, zu gehen und zu sagen, hey, ich will, dass du mir hilfst. Ich bin mir jetzt so wichtig, dass ich dich um Hilfe bitte. Wie viel mehr dann für diesen Aussätzigen? Er durchbricht die Isolation und nähert sich einem angesehenen Rabbiner, für den man, wenn er in eine Stadt kommt, ein erlesenes Gastmahl vorbereitet und die beste Ziege im Stall schlachtet oder auch schon mal ein Kalb, der ganze Hallen und Arenen füllt, wenn er spricht, weil er die Menschen so begeistert. Jetzt kann man sagen, naja, der war ziemlich verzweifelt. Okay, das stimmt. Jetzt kann man sagen, okay, der hatte einen großen Glauben. Das ist auch noch alles ziemlich unemotional. Aber viel wichtiger ist doch, was für ein Mensch muss Jesus gewesen sein, dass ein Aussätziger weiß, zu dem kann ich gehen. Was für ein Ruf muss Jesus vorausgeeilt sein, dass ein Aussätziger, der bestimmt schon die Erfahrung gemacht hat, dass Menschen, wenn er sich nähert, innerlich und äußerlich nach Steinen greifen, zu Jesus kommt, weil er weiß, dieser Mensch ist anders. Dieser Mensch ist sein Safe Space, ein sicherer Ort. Eine Person, vor der ich keine Angst haben muss, egal wer ich bin, egal was für eine Geschichte ich mitbringe, egal wie ich aussehe. Er fällt vor Jesus nieder auf seine Knie, denn er weiß, hier ist scheinbar nicht nur ein besonderer Mensch, sondern ein Mensch mit göttlicher Kraft. Denn vor einem berühmten Rabbi fiel man nicht einfach so auf die Knie, sondern nur und wenn, dann überhaupt vor Gott. Dass Jesus ihn heilen kann, das ist ihm klar. Daran zweifelt er nicht. Sondern er sagt, hey, du bist der souveräne, heilige Gott. Und ich weiß, dass dir alles möglich ist. Und es liegt nicht an deinen Möglichkeiten, sondern ob du der souveräne, heilige Gott hast, den Willen hast, dich über mich zu erbarmen. Und er kommt zu ihm und sagt, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Und dann geht dieser souveräne und heilige Gott hin und sagt, ja, das will ich. Das ist das, was ich gerne tun möchte. Das ist das, worauf ich Lust habe. Das ist das, was ich will. Ich will dir begegnen. Ich will mich dir zuwenden. Ich will, dass du rein wirst. Doch was Jesus tut, bevor der Aussätzige rein wird, das ist religiös unerhört. Eigentlich ein No-Go. Denn Gott stößt sein eigenes Gesetz um. Gott hintergeht sich selbst. Gott macht, was er noch 100 Jahre vorher aufs Strengste verboten hat. Er berührt einen Unreinen und wird damit selber unrein. Er berührt den Verbotenen, den Aussätzigen. Jesus sagt damit, wenn ich die Wahl habe, rein zum Gottesdienst zu gehen, dann bin ich doch lieber bei den Unreinen. Lieber schließe ich mich selbst von mir aus und meinem Gottesdienst, als dass ich einem Menschen, der Hilfe braucht, die Hilfe verweigere und vor allen Dingen die Nähe. Lieber bin ich ein Ausgestoßener als einer von den Guten. Ich weiß, sagt Jesus, wo ich sein will. Ich will ganz und gar auf der Seite derer sein, die sich schämen, die sich isolieren, die sich für nicht gut genug halten und die von anderen von oben herab angeschaut werden. Vermutlich hat Jesus diesen Leprakranken nicht einfach mal ebenso mit dem Finger berührt, wie Kinder vielleicht einen Menschen berühren, den sie irgendwie seltsam finden oder einen Menschen, den sie vorher noch nie gesehen haben. Vermutlich war das keine flüchtige Berührung, sodass man denken könnte, oh, er ist irgendwie gestolpert und abgerutscht und keine Ahnung, es ist so passiert. Sondern ich nehme an, dass er seine Hand auf diesen Leprakranken gelegt hat und sie darauf hat ruhen lassen. Vielleicht auf die Schulter, wenn er noch kniete, vielleicht auf den Kopf. Vielleicht aber hat er auch diese verkrüppelte Hand genommen und in der seinen gehalten. Und er hat ihn einfach einen Augenblick gehalten, bevor er sagte, ich will, dass du rein bist. Und ungläubig schaut der Kranke auf, denn das war so viel mehr, als er erwartet hatte. Der reinste und der heiligste Gott ist der erste Mensch, der ihn seit Jahren oder Jahrzehnten berührt. Der heilige Gott ist der erste Mensch, der gesund ist, der Teil der Gesellschaft ist, der ihn nach Jahren oder Jahrzehnten berührt hat und ihm so auch körperlich nahe gekommen ist. Und er gibt ihm damit die Würde eines Menschen zurück. Und er nimmt ihn, bevor er gesund ist, wieder auf in die Gesellschaft und in die Nähe Gottes. Und erst danach heilt er ihn. Diese Geschichte zeigt beispielhaft, was passiert, wenn das Reich Gottes sich ereignet. Dann passiert viel mehr, als dass Menschen gesund werden. Wenn sich das Reich Gottes ereignet, dann werden Menschen berührt und in die Gesellschaft zurückintegriert, so wie bei den vielen Gastmahlen, bei denen Jesus anwesend war, mit Menschen, die die anderen längst ausgeschlossen hatten. Wo sich das Reich Gottes ereignet, da wird einem Menschen die Würde zurückgegeben. Und vielleicht kommt dieser Mensch dadurch zum Glauben und vielleicht auch nicht. Aber schon da, wo einem Menschen durch einen anderen Christen seine Würde zurückgegeben wird, da ereignet sich ein Teil des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ereignet sich, wenn ein Mensch heil wird von seinen inneren oder seinen äußeren Wunden. Das Reich Gottes ist da, wo gesellschaftliche Grenzen nichts mehr gelten. Keine Ideologien, kein Rassismus, keine Vorurteile. Das Reich Gottes ist absolut diskriminierungsfrei. Und so sollten Gemeinden sein. Das Reich Gottes ereignet sich, wenn ein Mensch Angst verliert vor der Nähe eines anderen. Und insofern ist diese Geschichte ein perfektes Beispiel, was passiert, wenn Christen einen schönen Ort schaffen. Der schöne Ort geistert ja schon länger durch unsere Köpfe, von den ersten Plauderabenden an, wo wir uns Gedanken darüber gemacht haben, was heißt es als Christen, als Gemeinde eigentlich missionarisch zu sein. Und er geht einen auf eine Definition zurück von Stefan Paast, der Mission so definiert hat. Man könnte es auch anders machen. Aber seine Definition ist Mission, Evangelisation oder auch Gemeindearbeit, die sich versteht als Lob Gottes. Die bedeutet Liebe und Zuwendung. Und so schafft sie kleine Enklaven der Schönheit und des Guten, in denen sich das Gutsein und die Schönheit Gottes spiegeln. Und sie ist sich bewusst, dass diese Räume zerbrechlich sind. In dieser Geschichte spiegelt sich mehr noch als in anderen Heilungsgeschichten die Schönheit und das Gutsein Gottes. Die Schönheit eines Gottes, der sich für einen Menschen selber verunreinigt. Die Schönheit eines Gottes, der einem Menschen so nahe sein will, wie kein Mensch ihm je nahe gewesen ist. Die Schönheit eines Gottes, der mehr schafft, als einen Menschen medizinisch zu heilen, sondern der ihm seine Würde zurückgibt und ihn wieder in die Gesellschaft aufnimmt. Und solche Orte sind heute wie damals zerbrechlich. Denn glücklicherweise, oder es wird von den Evangelisten verschwiegen, stand kein Pharisäer dabei. Denn ich möchte nicht wissen, was da los gewesen wäre, wenn einer von den Superfrommen gesehen hätte, dass ein bekannter Rabbi sich verunreinigt und danach irgendwo zum Essen geht und damit alle anderen Gäste auch verunreinigt und ansteckt. Und wo überall Jesus diese Orte der Schönheit geschaffen hat, waren die Frommen in der Ecke und haben sie eingerissen und haben demonstriert und haben gesagt, wie kann der nur, hat der keine Ahnung. Das sind keine schönen Menschen. Das sind keine, mit denen man sich abgibt. Und wo immer wir solche schönen Orte schaffen, sind es Orte, die sehr zerbrechlich sind, weil es immer Menschen geben wird, die sagen würden, wie könnt ihr nur, wie kann man nur, wieso seid ihr so gut zu den Menschen? Ihr durftet vor Monaten Punkte aufkleben, welche Menschen ihr gerne hier in unserer Gemeinde sehen würdet. Die Menschen, die ihr gerne hier in unserer Gemeinde sehen würdet, sind so ähnlich wie wir selber und entstammen den gleichen Milieus. Da waren Jugendliche dabei, Familien, Ehepaare, weil man sich als Ehepaar gern vielleicht auch mit anderen Ehepaaren anfreunden will. Da wurden aber Akademiker genannt, queere Menschen und Künstler. Und die Frage von heute ist, was sollen die eigentlich hier? Die super fromme Aussage wäre natürlich, wir wollen, dass die zum Glauben kommen. Da wäre meine Frage, aber ist das für dich ein emotionaler Begriff? Also ist das nur etwas, weil du willst, weil du weißt, dass das gut ist? Ist das nur etwas, weil du willst, weil du weißt, dass das richtig ist? Oder ist es für dich ein inneres Bedürfnis, ein schöner Ort, ein Gefühl, ein wirkliches Interesse? Oder Jugendliche, die will man in der Regel, um ehrlich, wenn wir ganz ehrlich sein wollen, vor allen Dingen in der Gemeinde, weil die einen gut tun. Weil man als 60-Jähriger sich irgendwie besser fühlt, wenn dann noch ein paar 20-Jährige da rumhüpfen. Und weil man das Gefühl hat, solange noch ein paar 20-Jährige da rumhüpfen, hat die Gemeinde auch eine Zukunft. Und so werden Jugendliche in der Gemeinde vielleicht manchmal nicht nur in Anführungszeichen dafür missbraucht, dass man sie gerne bekehren möchte, sondern dass man sich von ihnen auch erhofft, dass sie die nächste Generation der Gemeinde stellen. Was also wäre meine Frage, willst du eigentlich, wenn diese Menschen, die du aufgeklebt hast, tatsächlich in unserer Gemeinde erscheinen? Das, was diese Geschichte sagen würde, wäre, ich möchte dazu beitragen, dass Menschen, die hierher kommen, erleben, dass hier niemand diskriminiert wird. Ich möchte, und das würde ich total feiern, wenn ein Mensch, der hierher kommt, hinterher geht und sagt, hey, was ich hier erfahren habe, hat mir so gut getan, denn es hat mich irgendwie berührt. Es hat mir das Gefühl gegeben, ich bin hier willkommen. Und unsere Gottesdienste sollten vor allen Dingen eins sein, sie sollten heilsam sein. Sie sollten Menschen die Erfahrung schaffen, dass Jesus sie gerne berührt. Dass Jesus sie gerne aufnehmen würde in seine Gemeinschaft. Dass Menschen zum Glauben kommen, das wünsche ich mir auch, aber manchmal ist uns das zum Glauben kommen so unemotional. Und wenn wir das ein bisschen weiter fassen, dann glaube ich, dass jeder von uns sagen könnte, was er einem Menschen, der hierher kommt, gerne vom Reich Gottes wünscht, weil er das vielleicht am besten vermitteln kann. Für den einen ist es vielleicht dass jemand erlebt, Herr, du bist willkommen, deine Würde gehört dir zurück. Für jemand anderen ist es vielleicht, dass er Hilfe bekommt, wenn er Hilfe braucht. Und für jemanden Dritten ist es, dass er zum Glauben kommt. Und das Gute ist, wir sind ja eine Gemeinde. Und das Gute ist, wenn wir einen schönen Ort gemeinsam bauen, dann ist er sehr viel vielfältiger. Denn dann hat jemand von uns die Gabe, einem Menschen empathisch zu begegnen. Der andere hat die Gabe, ihm zu helfen und zu unterstützen. Ein Dritter hat die Gabe der Barmherzigkeit oder der Gastfreundschaft. Und ein Fünfter hat die Gabe der Evangelisation. Und so kann man, um die Frage vom Donnerstag aufzugreifen, natürlich einen schönen Ort auch alleine schaffen. Aber eigentlich kann man einen schönen Ort nur gemeinsam schaffen im Spektrum aller geistlichen Gaben. Und das würde ich mir wünschen, dass wir als Gemeinde eine Sehnsucht haben, einen schönen Ort zu schaffen für Menschen in Need. Und wenn du am Donnerstag nicht da warst, kannst du dir gerne, wenn du möchtest, hinten diesen Zettel mitnehmen, den wir uns am Donnerstag angeschaut haben. Da ist auf der einen Seite nochmal die Definition schöner Orte und auf die andere Seite ein Traum von einem schönen Ort, den wir in Need erschaffen könnten. Und ich lade euch ein, das mitzunehmen, es durchzulesen, es was mit euch machen zu lassen. auch Rückfragen zu stellen. Und wir werden nach den Sommerferien auf jeden Fall auch nochmal einen Termin haben für alle, die das jetzt am Donnerstag verpasst haben. Denn ich fände es voll schön, wenn wir sagen würden, wir haben wie Jesus die Motivation und den Wunsch und den Traum, als Gemeinde ein schöner Ort zu werden. Für wen auch immer, aber für Menschen, die das brauchen, berührt zu werden, aus der Isolation herausgeholt zu werden und Teil einer Gruppe und einer Gesellschaft zu sein. Amen. Wir singen ein Lied.